Das war ein Bedrängnis. Jetzt haben sich Gewerkschaften und Firmenleitung auf einen Kompromiss geeinigt, das Werk vorerst gerettet. Die Nachricht mit Kerstin Reitsch.
Der Zughersteller Stadler will sein Werk in Berlin doch nicht schließen. Man habe sich mit der IG Metall geeinigt, bestätigte der Chef von Stadler Deutschland, Mikolcic, im rbb24-Inforadio. Er dankte der Belegschaft für ihren signifikanten Beitrag. Nur so habe das Werk in Berlin-Pankow erhalten werden können. Dort baut Stadler unter anderem neue Waggons für die Berliner U-Bahn.
Wir haben als Arbeitgeber erstmal eine Standortgarantie ausgesprochen bis 2032. Wir haben uns auch für eine Beschäftigungssicherung in einer ersten Phase bis März 29 ausgesprochen, was wir natürlich dann auch gefordert und auch am Ende des Tages zugesagt bekommen haben, eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich. Das ist schon etwas, was wir hier unseren Kolleginnen und Kollegen abfordern.
Der Chef von Stadler Deutschland, Jure Mikolcic. Die Grünen haben ihre Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD bekräftigt. Co-Chef Banaschak sagte im rbb24-Inforadio, das künftige schwarz-rote Bündnis habe auf keine der drängenden Fragen der Zeit eine Antwort. Tobias Mück, rbb24.
Banaschak hat vor allem die Vereinbarungen zum Klimaschutz hervorgehoben. Die reichten nicht aus. Er forderte die neue Bundesregierung dazu auf, nachzubessern. So sollte die Energiewende, so wörtlich, mit Karacho vorangetrieben werden, etwa durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze. Dagegen hat die stellvertretende CDU-Chefin Prien im rbb24-Inforadio die Kritik der Grünen zurückgewiesen. Auch die neue Bundesregierung bekenne sich zu den Klimazielen. Union und SPD hätten sich aber für einen Ansatz entschieden, der realistischer, marktwirtschaftlicher und auch internationaler sei.
Die Inflation in Deutschland ist im März wieder etwas zurückgegangen. Laut Statistischem Bundesamt lag die Teuerung bei 2,2%. Das ist ein Rückgang von 0,1 Punkten im Vergleich zum Vormonat. Gesunken sind vor allem die Preise für Gas und Strom. Mehr bezahlen mussten die Verbraucher dagegen für Lebensmittel. Deutlich teurer waren etwa Speiseöle und Fette sowie Obst, Gemüse, Eier und Molkereiprodukte. Auch Dienstleistungen kosteten teilweise deutlich mehr, zum Beispiel Restaurant- oder Hotelbesuche. Im Handelskonflikt mit den USA will China seine Zölle auf US-Importe erneut erhöhen. Laut Finanzministerium in Peking wird ab morgen auf amerikanische Waren ein Aufschlag von 125% fällig. Zuletzt lagen die Zölle bei 84%. Mit dem Schritt reagiert China auf die Zollpolitik von US-Präsident Trump. Die Vereinigten Staaten erheben auf chinesische Importe inzwischen Abgaben von 145%. Für viele andere Staaten hat Trump einen Großteil der neuen Sonderzölle erst einmal gestoppt. Auch die EU hat deshalb entschieden, geplante Gegenzölle auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA erstmal aufzuschieben. Deutschland stellt der Ukraine im Kampf gegen Russland weitere Luftabwehrsysteme in Aussicht. Konkret geht es um 4 Iris-T-Systeme mit 300 Lenkflugkörpern. Das hat der geschäftsführende Verteidigungsminister Pistorius zu Beginn des Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel gesagt. Nach seinen Angaben sollen unter anderem auch noch Panzer, Aufklärungsdrohnen und Artilleriemunition geliefert werden. Die Ukraine-Kontaktgruppe besteht aus rund 40 Staaten. Erstmals tagt sie unter Vorsitz von Deutschland und Großbritannien. Auch die Briten haben der Ukraine schon weitere Militärhilfen im Wert von mehr als 500 Millionen Euro zugesagt. In Berlin-Moabit hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, in dessen Wagen eine leblose Frau lag. Nach Angaben der Ermittler ist der 49-Jährige gestern am späten Abend einer Streife aufgefallen, weil er besonders langsam gefahren ist. Als die Polizisten den Mann kontrollieren wollten, entdeckten sie die Frau im Wagen. Trotz Wiederbelebungsversuchen ist die 57-Jährige später im Krankenhaus gestorben. Die Hintergründe sind unklar. Der Autofahrer wurde festgenommen, er soll alkoholisiert gewesen sein. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Viele Wolken und auch ein wenig Sonne bei 13 bis 16 Grad. Später kurze Schauer möglich, dazu weht ein starkböiger Nordwestwind. Aktuell in Berlin-Adlershof 8 Grad und in Dahlem 9, in Jüterbock 7 Grad und im Pritzwalk 10. Morgen erst stark bewölkt, später von Westen freundlicher, 17 bis 20 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Für Sie im Studio Stefan Oschwart, guten Tag. Yasin Güler hat vor knapp 2 Jahren ein islamistisches Attentat in einem Duisburger Fitnessstudio überlebt, nur sehr knapp. Es war ein langer, mit Qualen gespickter Weg zurück ins Leben. Gesundheitliche und psychische Folgen bleiben. Von persönlicher Rache und politischen Abgrenzungsdiskussionen hält Güler nichts, im Gegenteil. Sein Buch über das Leben nach dem Attentat heißt »Vergeben statt vergelten – Warum wir Perspektiven gegen Gewalt brauchen«. Unsere Reporterin Anne-Katrin Ruhose hat ihn getroffen.
Vis-à-vis.
Herr Güler, Sie sind persönlich ein Opfer terroristischer Gewalt und waren als solches von der Bundesregierung zur offiziellen Gedenkfeier eingeladen. Was ging Ihnen dort durch den Kopf? Fühlen Sie sich angemessen gesehen?
Naja, ich glaube, dass wir immer noch ein Problem mit der Berichterstattung im Hinblick auf die Opfer haben. Aber es geht auf jeden Fall voran und ich habe mich mit einigen Politikern diesbezüglich ausgetauscht und ich glaube schon, dass es auch zum Beispiel ein Fortschritt ist, dass es jetzt einen Bundesbeauftragten für Angelegenheiten von terroristischen Opfern gibt. Darüber hinaus finde ich die Idee, dass man eine Gedenkstunde abhält, sehr, sehr wichtig. Das gibt zum einen den Opfern das Gefühl, dass sie gesehen werden und zum anderen gibt es den Opfern auch die Möglichkeit, sich mit anderen Opfern zu vernetzen und dementsprechend auch neue Perspektiven zu eröffnen. Es gab sehr, sehr viele Menschen an diesem Ort, die noch nicht wirklich mit den Anschlägen abgeschlossen hatten, die noch immer sehr leidgeplagt waren. Mit diesen Menschen konnte ich reden und vielleicht konnte ich ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen, ich weiß es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel aus diesen Gesprächen mitgenommen.
Wie würden Sie denn die Probleme, von denen Sie sprachen, definieren in der Berichterstattung, sagten Sie?
Ich habe das Gefühl, dass immer mehr über die Täter solcher Anschläge berichtet wird, aber kaum über die Opfer. Wenn wir uns zum Beispiel mal meinen Fall anschauen, da ging es ja um den Irfan Dip, der ist 1,5 Wochen vorher durch denselben Mann mit 28 Messerstichen getötet worden. Über den redet keiner mehr. Und ich kann froh sein, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mit meiner Geschichte in die Öffentlichkeit zu treten, aber die meisten interessieren sich immer nur für die Täter. Woher kam der Täter? Hat die Integration versagt? Haben die Behörden versagt? Das interessiert jeden, aber kein interessiert es, was diese Tat mit den Opfern gemacht hat. Wir müssen Brücken zwischen der Gesellschaft und den Opfern bauen, damit die Opfer auch signalisiert bekommen, dass die gesamte Gesellschaft solidarisch hinter diesen Opfern steht und dass es nicht nur darum geht, bestimmte politische Ideologien zu bedienen.
Ich würde jetzt gerne zu Ihrem Buch kommen, das ich gelesen habe. Und als ich mit Lesen begann, da wusste ich, dass es von dem Attentat handelt. Was mir nicht klar war, schon Ihre Biografie bis zu jedem verhängnisvollen Tag strotzt nur so vor Grausamkeiten. Eine schöne Kindheit hatten Sie nicht, oder?
Das kann man so nicht sagen. Also ich hatte schon eine schöne Kindheit. Ich bin auch für all die Erfahrungen sehr, sehr dankbar. Die haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und die haben mir auch die Möglichkeit eröffnet, dann auch so mit dem Vorfall umzugehen, wie ich nun einmal mit dem Vorfall umgegangen bin. Ich habe eine super Erziehung bei meiner Mutter zu Hause genossen. Aber natürlich gab es auch viele Schattenseiten in meiner Kindheit. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das hat mich nicht belastet und das hat mich nicht stark teilweise auch depressiv gemacht. Aber ich habe all diese Herausforderungen überwunden und bin zu einem noch stärkeren Menschen geworden. Und weil ich zu diesem stärkeren Menschen geworden bin, konnte ich schlussendlich dann auch die Größe aufbringen und diesen Menschen dann am Ende des Tages in diesem Gerichtssaal vergeben.
Ihre Eltern waren getrennt. Zu ihrem Vater war das Verhältnis eher schwierig. Ihre Mutter hat versucht, das aufrechtzuerhalten. Aber es waren auch zwei unterschiedliche Kulturen. Man hört es auch an ihrem Namen. Den hat ihr Vater, glaube ich, ausgewählt.
Das ist aber auch das einzig Türkische an mir. Ich bin deutsch aufgewachsen. Bin mit dem Christentum eigentlich auch groß geworden und habe mich eigentlich auch immer damit identifiziert. Man muss halt auch dazu sagen, als Kind hat man ja keine Ahnung von Religion, da hat man keine Ahnung von Identitäten, da ist man einfach Kind. Und im Laufe der Zeit, auch in der Schule, ist mir klar geworden, dass es wichtig ist, sich zu positionieren. Und ich war aufgrund der verschiedenen Kulturen, die ja auch irgendwie Teil meines Lebens waren, immer hin und her gerissen. Und spätestens ab dem Jugendalter fing die Seite meines Vaters dann an, mich zu manipulieren. Das macht natürlich etwas mit einem Kind. Das waren wirklich schwierige Zeiten. Aber die Zeit, als ich mich dann endlich von diesen Menschen getrennt habe, war eine wirklich gute. Ich habe mich dann taufen lassen, ich habe dann wieder zu meinen Wurzeln zurückgefunden. Aber genau deswegen sage ich auch, ich weiß ganz genau, was diese radikalen Ideologien mit einem machen, wenn man ständig in eine Richtung gedrängt wird. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, auch um zu zeigen, das war nicht das erste Mal, dass ich mit diesen radikalen Ideologien konfrontiert worden bin. Deswegen konnte ich auch so gut mit dieser ganzen Situation umgehen.
Am Tag des Attentats vor 2 Jahren verbringen Sie erstmal einen normalen Tag an der Uni. Was studieren Sie?
Ich studiere Geschichte und Germanistik auf Lehramt an der Ruhr-Universität Bochum. Natürlich wurde ich etwas abgehängt. Ich versuche das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen. Darüber hinaus war ja eigentlich alles gut. Ich war an dem Tag in einer Vorlesung, bin dann ganz normal zurück nach Duisburg gefahren. Normalerweise trainiere ich in Oberhausen, aber an dem Tag wollte ich dann bei dem besagten Fitnessstudio trainieren gehen.
Das
war der Moment, der alles veränderte. Und dann stand ich da in der Umkleide, zog gerade mein T-Shirt aus und hörte auf einmal Hilfeschreie aus den Duschen. Der Schrei war wirklich markerschütternd. Dementsprechend bin ich dann dorthin geeilt. Ich hatte gar keine Kontrolle über meine Beine. Ich bin einfach gelaufen. Ich wollte helfen. Und auf einmal rannte ich dann einem bärtigen Mann in die Arme. Und ehe ich mich versah, steckte dann das Messer in meiner rechten Flanke. So schnell wie das ging, war das Messer dann auch wieder draußen. Ich blickte an mir herab und sah einfach nur Blut aus einem riesigen Loch an meiner rechten Flanke fließen. Ich wusste in dem Moment nicht, wie ich handeln sollte. Ich bin gerannt und habe nach jemandem gesucht, der mir helfen kann. Ich habe es nicht weit geschafft. Ich habe es bis zur Frauenumkleide geschafft. Das waren vielleicht 10 Meter. Bin dann da zu Boden gegangen, weil ich auf dem Weg sehr, sehr viel Blut verloren habe. Und dann bin ich kurz weggenickt. Und kurze Zeit später bin ich dann zum ersten Mal wach geworden und dann kniete ein Mann über mir und drückte mir ein Handtuch auf die Wunde. Dann bin ich auch wieder weggenickt und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass dann der Täter wieder kam, den Mann 2-mal ins Bein gestochen hat. Und was danach passiert ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann nochmal wach geworden und dann kam auf einmal eine Frau zu mir, hat mich wachgehalten, hat die ersten lebenserhaltenden Maßnahmen eingeleitet. Und es hat sich dann später herausgestellt, dass sie vom Beruf Sanitäterin war, aber zu dem Zeitpunkt privat dort am Trainieren war. Und das war dann mein Glück. Das war
ihre
Schutzengel.
Rettung.
Ja, sie war meine Rettung.
Wie lange mussten Sie dann ins Krankenhaus?
Ich bin dann nach Duisburg eingeliefert worden, habe da ungefähr 4 Wochen gelegen, hatte in der Zeit 4 Operationen. Diese 4 Operationen sind nicht wirklich glimpflich verlaufen. Man hat die Ursache der ständigen Blutung, die Ursache der ständigen Magenprobleme nicht entdecken können, hatte mir da schon eine Niere und Teile des Dickdarms entfernt. In der 5. Operation hat man dann schnell gemerkt, dass man der Situation nicht mehr Herr wird. Und dann hat man in der Uniklinik Düsseldorf angerufen. Als dann das grüne Licht kam, haben sie mich direkt in der Narkose noch in den Rettungswagen gepackt und nach Düsseldorf gefahren. Und normalerweise hätte man eine Wippel-OP durchgeführt. Das bedeutet, man entfernt alle lebensunwichtigen Organe. Man hätte mir auch beinahe die Beine entfernt, dann wären mir die Beine amputiert worden und. Dann könnte ich heute nicht so hier sitzen, wie ich gerade hier sitze.
Ich wollte eben sagen, ich bin froh, dass Sie hier...
Ja, ich bin auch froh. Das habe ich vielen fähigen Händen zu verdanken. Der Arzt hat sich gegen die Wippel-OP entschieden, hat gesagt, der Junge ist mir einfach viel zu jung. Und es hat geklappt. Ich verdanke ihm mein Leben. Also ich verdanke ihm diese Qualität des Lebens, die ich heute genießen kann. Ja, und dann war ich insgesamt fast 5 Monate auf der Intensivstation, davon dann nochmal 3 Wochen auf der Normalstation und dann konnte ich endlich wieder mit den ersten Schritten ins Leben laufen.
Wir sind hier ins Studio gelaufen. Schön, dass Sie da sind. Im Vis-à-vis beim RBB 24 Inforadio ist heute Yasin Güler, den ein Islamist vor 2 Jahren mit einem Messer niederstach. Ich finde es wahnsinnig problematisch, sinnloser Gewalt einen Sinn zuzuschreiben. Trotzdem wirken Sie in Ihrem Bericht am glücklichsten in der jüngsten Zeit. Ich habe gelesen, Sie hatten auch schon einmal Selbstmordgedanken. Sie wurden fast ermordet und Ihr Leben stand im Krankenhaus auf der Kippe. Der Tod war Ihnen schon manches Mal nah. Und jetzt diese Lebensfreude. Woher kommt die jetzt?
Zum einen kommt die daher, dass ich natürlich auch dann wieder das Glück hatte, von der Dialyse wegzukommen. Das hat mich enorm befreit. Man muss sich vorstellen, wenn man 3-mal die Woche zur Blutwäsche gehen muss und dann teilweise auch nur mit älteren Menschen, die ihr Leben schon gelebt haben, in diesen Betten liegt, dann macht das einen natürlich als jungen Menschen total betroffen. Zum anderen, der künstliche Darmausgang hat mich natürlich auch stark eingeschränkt und die Rückverlegung hat mich auch befreit. Und dann kam noch dazu, dass ich meinen jetzigen Verlobten kennengelernt habe. Er mit meiner Erkrankung super gut zurechtkam, mich teilweise bis zur Dialyse begleitet hat, mit mir im Dialysebett geschlafen hat, damit ich nicht alleine bin, alle Wege mit mir unternommen hat. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Er hat mich so genommen, wie ich bin, auch mit den ganzen Namen, mit der ganzen Vorgeschichte. Mit ihm konnte ich mich dann auch zum Glück outen. Das hat mich auch sehr befreit. Im Krankenhaus hat mich meine Familie, die dann noch mal kurz zu Gast war, dann endgültig verlassen, als sie erfahren hat, dass ich schwul bin.
Die eine Familie.
Genau, ich habe ja nur meine Mutter von der anderen Seite. Das war auch ein Befreiungsschlag für mich, weil ich endlich niemandem mehr gefallen musste. Ich war endlich ich. Ich musste mich nicht mehr verstellen. Dann bin ich von der Dialyse weggekommen. Dann habe ich ihm jetzt vor kurzem in Amerika einen Antrag gemacht. Und jetzt werden wir im Juni heiraten. Also ich bin super glücklich. Und das alles wäre nicht passiert, wenn mir dieser schreckliche Anschlag nicht widerfahren wäre.
Haben Sie irgendwo auch aufgrund Ihrer Biografie und was Sie erlebt haben, auch zwischen den zwei Kulturen, haben Sie Verständnis irgendwo für Menschen, die zu Gewalt greifen?
Also ich glaube, dass Wut und Hass viel mit einem Menschen machen können. Aber am Ende des Tages muss man sich bewusst sein, dass dieser Hass einen früher oder später auffrisst. Und das kann nicht die Lösung sein. Ich saß da vor Gericht, habe dem Mann, der mir das angetan hat, in die Augen geblickt und habe nur eine leblose Hülle voller Hass gesehen. Und das war der Moment, in dem mir klar wurde, diesem Hass darfst du nicht erliegen. Du darfst diesen Teufelskreislauf nicht fortsetzen. Und deswegen habe ich ihm vergeben. Das ist eine wichtige Botschaft in meinem Buch. Ich habe ihm vergeben und nicht, weil er diese Vergebung verdient, sondern weil ich diese Vergebung verdiene. Und wenn ich mir nicht selbst vergeben kann, dann kann ich auch nicht heilen. Und ich konnte erst heilen, als ich damit abgeschlossen hatte. Natürlich wird man nie zu 100% mit diesem Fall abschließen. Das ist Teil meiner DNA, das ist Teil meiner Identität. Ich werde das nicht mehr loswerden. Aber ich habe weitestgehend damit abgeschlossen, habe ihm vergeben. Und das hat eine innere Ruhe in mir ausgelöst, einen inneren Frieden, den ich so noch nie verspürt habe. Deswegen appelliere ich an die Menschen, dass sie vergeben sollen, auch wenn es schwer ist. Denn Vergebung ist der wahre Schlüssel zum vollständigen Frieden.
Ja, vielen Dank für diesen persönlichen Einblick. Schön, dass Sie bei uns waren.
Anne-Kathrin Ruhose sprach mit Yasin Güler. Er hat vor 2 Jahren nur knapp ein islamistisches Attentat überlebt.
Sport Update.
Mit Lars Becker. Das war ein temporeiches, packendes und teilweise wildes Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt. Das 1:1 ist für die Eintracht, den Europa League Champion des Jahres 2022, eine günstige Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Frankfurt. Philipp Hofmeister.
Also das ist ziemlich nah dran an der Wunschkonstellation, die man sich im Vorfeld so ein bisschen ausgemalt hatte. Und vor allem waren alle stolz auf die Leistung, auf die Leidenschaft dieser jungen Eintracht-Mannschaft auf dieser großen Bühne. Gegen diesmal echt starke Spurs, die viel Tempo, viel Klasse und viel Wucht hatten. Aber es gab eben auch Ekitikes Blitztor, eine Portion Spielglück und diverse Megaparaden von Keeper Kawasantosh. Im Rückspiel zu Hause ist für die Eintracht nächste Woche jetzt also weiter alles möglich. Das Europa-League-Halbfinale nach diesem 1:1 greifbar. Und ein ganzer Club freut sich ab jetzt und schon jetzt auf diesen Abend.
Im Halbfinale würde die Eintracht entweder auf den norwegischen Meister Bodø Glimt oder Lazio Rom treffen. Der Außenseiter hat das Hinspiel überraschend 2:0 gewonnen. Kuriosität am Rande, die Partie stand lange auf der Kippe. Nach heftigen Schneefällen musste am Morgen erstmal ordentlich geschippt werden. Und noch eine weitere Fußballmeldung. Nach wochenlangen Gesprächen hat Mohamed Salah seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Liverpool verlängert. Über die neue Laufzeit des Kontrakts für Ägyptens Superstar ist nichts bekannt geworden. Salah spielt seit 2017 für Liverpool, hat mit den Reds die Meisterschaft und die Champions League gewonnen. Aktuell führt Liverpool die Tabelle der Premier League überlegen an. Der zweite Meistertitel ist greifbar. Außerdem liegt Salah mit 27 Treffern souverän an der Spitze der Torjägerliste. Das Sportupdate mit Lars Becker.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10, westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen Großkreuz und Leest gibt es Stau an der Baustelle, hier 30 Minuten plus. A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Freiwalder und Löbenau ebenfalls Stau an einer Baustelle. Auch hier eine halbe Stunde Wartezeit. A20 Kreuz Uckermark Richtung Rostock. Die Ausfahrt Prenzlauer Ost ist wegen einer Tagesbaustelle bis auf Weiteres gesperrt. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. An der Baustelle im Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. A113 statt einwärts. Die Einfahrt Schönefeld Nord ist wegen technischer Probleme eingeschränkt. Die Zufahrt ist nur von der Altglienicker Chaussee möglich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.20 Uhr mit Kerstin Reinsch. Die Zukunft des Zugherstellers Stadler in Berlin ist bis 2032 gesichert. Man habe sich auf einen Tarifvertrag mit der IG Metall geeinigt, bestätigte der Chef von Stadler Deutschland, Mikolcic, im RBB 24 Inforadio. Er dankte der Belegschaft für ihren Beitrag. Um das Werk in Berlin-Pankow zu erhalten, müssen die Beschäftigten künftig mehr arbeiten. Die Wochenarbeitszeit erhöht sich vorläufig von 38 auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich. Zudem verzichten sie auf Urlaubsgeld. Ende Februar hatte Stadler mit der Schließung von Standorten gedroht. Im Berliner Werk arbeiten rund 2000 Menschen. Sie bauen unter anderem neue Waggons für die Berliner U-Bahn. Die Grünen halten an ihrer Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD fest. Vor allem die Vereinbarungen für den Klimaschutz reichten nicht aus, betonte Grünen-Chorchef Banaschak im RBB 24 Inforadio. So würden die Klimaziele nicht erreicht. Er forderte die Koalitionäre dazu auf, die Energiewende mit voller Kraft weiterzuführen. Zudem kritisierte er, dass Umwelt- und Naturschutz in den Plänen der neuen Regierung keine Rolle spielten. CDU-Vize Prien hat die Kritik der Grünen zurückgewiesen. Im RBB 24 Inforadio sagte sie, die Ziele der schwarz-roten Koalition seien realistischer und marktwirtschaftlicher als das, so wörtlich, Wolkenkuckucksheim der Ampelkoalition. Die Inflation in Deutschland ist im März wieder etwas zurückgegangen. Laut Statistischem Bundesamt lag die Teuerung bei 2,2%. Das ist ein Rückgang von 0,1 Punkten im Vergleich zum Vormonat. Gesunken sind vor allem die Preise für Gas und Strom. Mehr bezahlen mussten die Verbraucher dagegen für Lebensmittel. Deutlich teurer waren etwa Speise, Öle und Fette sowie Obst, Gemüse, Eier und Molkereiprodukte. Auch Dienstleistungen kosteten teilweise deutlich mehr, zum Beispiel Restaurant- oder Hotelbesuche. Im Handelskonflikt mit den USA will China seine Zölle auf US-Importe deutlich erhöhen. Laut Finanzministerium in Peking wird er morgen auf amerikanische Waren einen Aufschlag von 125% fällig. Zuletzt lagen die Zölle bei 84%. Mit diesem Schritt reagiert China auf die Zollpolitik von US-Präsident Trump. Die Vereinigten Staaten erheben auf chinesische Importe inzwischen Abgaben von 145%. Für viele andere Staaten hat Trump einen Großteil der neuen Sonderzölle erstmal gestoppt. Auch die EU hat deshalb entschieden, geplante Gegenzölle auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA erstmal aufzuschieben. Die US-Regierung hat ihren Sondergesandten Witkow nach Russland geschickt. Ein Kreml-Sprecher bestätigte, dass Witkow heute in St. Petersburg gelandet ist. Offen ist, ob ein Treffen mit Präsident Putin geplant ist. Für das ARD-Studio Moskau Jürgen Buch.
Unklar ist auch, welche Themen Witkow in Russland besprechen will. Von russischer Seite gibt es in letzter Zeit immer wieder Forderungen nach einer weiteren Normalisierung der Beziehungen zu den USA. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat das erst heute wieder in einer Rede gefordert. Er hat unter anderem erneut vorgeschlagen, die Sanktionen gegen Aeroflot aufzuheben und wieder Flüge zwischen Russland und den USA zuzulassen. Der Besuch von Steven Witkow fällt in eine Reihe von Treffen zwischen Vertretern der USA und Russlands. Gestern hatten Delegationen beider Länder im türkischen Istanbul über die Verbesserung der diplomatischen Beziehungen gesprochen. Und in der vergangenen Woche war der russische Sondergesandte Kirill Dmitriev in die USA gereist.
Im Berliner Stadtteil Moabit hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, in dessen Wagen eine leblose Frau lag. Der 49-jährige Fahrer wurde festgenommen. Die Hintergründe sind unklar. Katharina Trümper, RBB 24.
Der Mann war gestern Abend mit seinem Wagen in der Ottostraße unterwegs. Dabei fiel er der Besatzung eines Streifenwagens auf, weil er sehr langsam fuhr. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, entdeckten sie eine schwer verletzte, leblose Frau auf dem Beifahrersitz. Die 57-Jährige verstarb wenig später im Krankenhaus. Der offenbar alkoholisierte Autofahrer wurde in Polizeigewahrsam genommen. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft dem RBB sagte, ist noch unklar, wie die Frau zu Tode kam. Eine Obduktion wurde angeordnet. Auch in welchem Verhältnis die Frau und der Mann zueinander standen, werde noch ermittelt.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Viele Wolken und auch ein wenig Sonne bei 13 bis 16 Grad. Später kurze Schauer möglich. Dazu weht ein starkböiger Nordwestwind. Morgen anfangs stark bewölkt, später von Westen freundlicher mit Sonne bei 17 bis 20 Grad. Am Sonntag zeitweise sonnig, von Südwesten Schauer und kurze Gewitter, maximal 24 Grad. Die Zeit 11.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Über 300 Sonnentage im Jahr und eine Fülle an Kulturschätzen. Das bietet die Mittelmeerinsel Malta zwischen Sizilien und Nordafrika. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Nicht nur Phönizier, Araber, Römer und Malteserritter haben ihre Spuren auf der Insel hinterlassen. Auch die Engländer. Denn von 1814 bis 1964 war Malta britisch. Noch heute finden Gäste eine Atmosphäre, die von vielen Kulturen geprägt ist. Das hat Sabine Löbrig festgestellt, die auf zwei Inseln des maltesischen Archipels unterwegs war. Und sie beginnt ihre Reise in der Hauptstadt Valletta, auf dem wichtigsten Platz der Stadt, auf dem St. George Square.
Harmonisch fügen sich die Gebäude mit ihren hellbraunen und honigfarbenen Fassaden zu einem Ensemble. Balustraden und die hölzernen, oft grün gestrichenen Balkons setzen Akzente.
Die Stadt ist eine Gründung aus dem 16. Jahrhundert und war die erste, die nach einem Raster angelegt wurde, mit geraden Straßen, die andere Straßen in rechtem Winkel kreuzen. Breit mussten diese Straßen nicht sein, aber gerade. Das macht es leichter anzugreifen oder zu verteidigen, je nachdem. Valletta wird auch gern als die Stadt bezeichnet, die von den Ordensrittern für die Ordensritter gebaut wurde. Die kamen aus vornehmen Familien und wollten daher, dass sich im Stadtbild eine gewisse Eleganz widerspiegelte, daher auch die vielen Palazzi. Und als dekoratives Element wurden so auch die hölzernen Balkons eingeführt. Durch das Klima hier litten aber viele dieser Balkons. Außerdem wurden zahlreiche Gebäude im Zweiten Weltkrieg bombardiert und teilweise zerstört. Jetzt aber gibt es ein staatliches Förderprogramm, das Hausbesitzer bei der Restaurierung unterstützt.
Erklärt Stadtführerin Cynthia, während wir uns dem Eingang des Großmeisterpalastes nähern. Aus heimischem Kalkstein wurde das größte Gebäude Vallettas Ende des 16. Jahrhunderts erbaut. Zuvor hatten die Malteserritter nach ihrer Vertreibung aus Rhodos die Insel Malta als Lehen erhalten und erfolgreich gegen ein osmanisches Heer verteidigt. Das war im Jahr 1565. Nachdem die Malteserritter sich erfolgreich gegen die Belagerer zur Wehr gesetzt hatten, ließen sie eine neue Hauptstadt bauen, Valletta. Mit Kirchen und mit Palästen und umgeben von einem Gürtel wuchtiger Verteidigungsanlagen. Im Zentrum der neuen Hauptstadt entstand der Palast des Großmeisters, der Sitz des ranghöchsten Malteserritters, der von hier aus auch diplomatische Beziehungen zu den europäischen Machthabern und Adelsfamilien unterhielt. Einen ganzen Block nimmt der Palast ein, kommt aber äußerlich mit schlicht gestalteter Fassade daher. Aber hat man erst einmal die Sicherheitsschleuse passiert, dann gelangt man in einen der zwei Innenhöfe mit Brunnen, subtropisch anmutenden Bäumen und mit einer ungewöhnlichen Turmuhr mit 4 Zifferblättern. Großmeister Pinto de Fonseca hatte sie Mitte des 18. Jahrhunderts in Auftrag gegeben.
In the time span, the knights were in Malta, we are talking 1530.
Von 1530 bis 1798 herrschten die Malteserritter auf der Insel und in der Zeit gab es 28 Großmeister. Das war das höchste Amt, das man als Ordensritter bekleiden konnte. Und jeder neue Großmeister musste etwas stiften, das sie eine Gioia nannten. Viele der Großmeister gaben eine gewisse Summe, um die Befestigung rund um Valletta und auf der gesamten Insel zu verstärken. Andere wiederum, die aus europäischen Adelsfamilien stammten, stifteten ein besonderes Kunstwerk oder gaben den Auftrag dafür. Zum Beispiel für eine Skulptur, einen Gobelin oder auch eine Uhr. Heute danken wir den Ordensrittern, dass sie so viel Kunst nach Malta gebracht haben.
Zugänglich ist die Waffenkammer des Großmeisterpalastes. In Vitrinen in einem langgezogenen Saal sind zig Rüstungen und verschiedenste Waffen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert zu sehen, die teilweise den Ordensrittern gehörten.
Da gibt es Schwerter, Hellebarden und Schilde und natürlich die mal schlichten, mal ziemlich aufwendig dekorierten Rüstungen aus den europäischen Ländern, aus denen die Ordensritter stammten. Und es sind auch eine ganze Reihe osmanischer Waffen zu sehen, die nach den Kämpfen von 1565 in den Besitz des Ordens gelangten. Die große Belagerung, die mit einem Erfolg der Verteidiger endete, ist im ehemaligen Thronsaal in einem Gemäldezyklus dargestellt.
Und Süleyman came in May, thinking the right month.
Süleyman rückte mit seiner Flotte im Mai an. Er ging davon aus, die Insel innerhalb eines Monats noch vor dem heißen Sommer einnehmen zu können. Er irrte sich, denn er stieß auf viel Widerstand und die Kämpfe zogen sich bis in den Sommer hinein. Am 8. September, also am Geburtstag der Jungfrau Maria, da wurde die Flotte von Süleyman in die Flucht geschlagen, sagt man. Auch dank eines Ersatzheers, das aus Sizilien zur Unterstützung der Ritter gekommen war. Wenn du heutzutage am 8. September nach Malta kommst, dann ist hier Feiertag. Wir feiern dann nämlich die Festa Our Lady of Victory. Auf den Deckengemälden in diesem Saal ist das alles in kleinsten Details dargestellt. Man sieht die Halbinsel, auf der heute Valletta liegt, und den Grand Harbor. Und man sieht die osmanischen Truppen, die ihren Angriff starten. Dazwischen gibt es allegorische Darstellungen. Hier im Monat Juni geht es um den Glauben, der ihnen half, durchzuhalten und weiterkämpfen zu können.
Cynthia lotst mich aus dem Palast, denn der wird in wenigen Minuten geschlossen. So geht es erst einmal auf die trublige Hauptstraße Vallettas, die Republic Street. Vorbei führt der Weg am Eingang zu Maltas bekanntester Kirche, der St. John's Co-Cathedral. Die Kathedrale ist wegen ihrer prächtigen Innenausstattung und einem der bekanntesten Gemälde von Caravaggio ein Must eines jeden Valletta-Besuchs. Mit oder ohne Audioguide entdeckt man die Highlights der Kathedrale und das Kunstwerk, die Enthauptung Johannes des Täufers, in einem Nebengelass mit gedimmtem Licht. Ein beeindruckender Moment. Vor der Kirche Kontrastprogramm. Musik tönt aus Lautsprechern. Ein Kreuzfahrtschiff hat amerikanische Touristen ausgespuckt, die ihrem Guide und dem hochgehaltenen Wimpel hinterherlaufen. Erstaunlich ruhig ist es trotzdem in den Upper Baraka Gardens. Von der Parkanlage mit Brunnen und einem kleinen Café am höchsten Punkt der Stadtbefestigung hat man den vielleicht besten Blick auf den Grand Harbor und die sogenannten Three Cities, die drei ursprünglichen Stadtgründungen der Malteserritter.
So you understand why Malta has such a deep history?
Man versteht hier oben besser, weshalb sich in Malta Geschichte und Kultur so konzentrieren. Nicht, weil es hier besondere Rohstoffe gab, sondern wegen der Lage der Insel. 90 Kilometer nördlich liegt Sizilien und 290 Kilometer entfernt sind wir von Nordafrika. Malta lag daher immer an wichtigen Handelsrouten und bot vor allem sichere Häfen im Mittelmeer. Wenn wir über den Grand Harbor schauen, haben wir die Three Cities vor uns, die die Ordensritter gründeten, als sie 1530 nach Malta kamen. Dort drüben liegt das Fort Sant'Angelo, wo der Maler Caravaggio gefangen gehalten wurde und aus dem er schließlich fliehen konnte. Dahinter liegt Cospicua. Hier genau vor uns, das ist Vittoriosa, so benannt nach dem Sieg über die Osmanen. Und auf der rechten Seite, wo ein kleiner Wachturm zu sehen ist, das ist Senglea. Das sind unsere Three Cities.
Durch das Hafenbecken kreuzen kleine Water-Taxis. Sie verbinden ebenso wie der schnelle Fährkatamaran Valletta mit den Three Cities, wo es verglichen mit Maltas Hauptstadt deutlich ruhiger und ursprünglicher zugeht. Ebenso wie auf Gozo, Maltas kleiner Nachbarinsel. Dorthin nach Gozo geht es für mich einen Tag später. Im morgendlichen Berufsverkehr erreiche ich die Fähre von Chirkewa mit Ach und Krach, dann aber ist Entspannung pur angesagt. Ich bin im Norden Gozos mit Wanderguide Stevie am Wirt Il Miela verabredet. Das ist ein durch Erosion, Wind und Wasser aus dem Küstengestein gewaschenes Felsentor. Stevie führt mich auf eine schmale Landzunge, von der wir direkt auf das beeindruckende Naturdenkmal blicken. Dessen berühmter Zwilling an der Westküste, bekannt aus der ersten Staffel von Game of Thrones, war 2017 während eines Sturms zusammengebrochen. Jetzt wird das Wirt Il Miela häufiger von Wanderern angesteuert, ein Weg führt zum Beispiel vom Dörfchen Garb hierher. Überhaupt sei Gozo ein Wanderparadies, gerade im Frühjahr, wenn es noch nicht so heiß ist, sagt Stevie, der regelmäßig mit Gruppen unterwegs ist.
And we're gonna go on a very nice easy walk on the north coast of Gozo.
Wir brechen gleich auf zu einer sehr schönen, leichten Wanderung an der Nordküste von Gozo. Es geht fast eben an der Küste entlang und wir werden immer wieder einen tollen Blick aufs Meer und die Klippen haben. Und was wir dabei sehen werden, sind die historischen Salinen, in denen die Menschen hier schon vor rund 2000 Jahren Salz gewonnen haben, vielleicht sogar schon davor. Die Salt Pans sind eins der Highlights auf Gozo und zeigen auch, welch lange Geschichte die Insel hat.
History here.
Ein sattdunkles Blau hat das Meer heute. Die Wellen klatschen gegen die Küste, Gischt spritzt empor. Nach dem Regen in der Nacht scheint die Vegetation hier besonders üppig. Tupfer in Gelb, Blau und Pink heben sich vom sattgrünen Teppich ab. Ein toller Kontrast zu den Felsen, die wiederum zwischen Ocker und Hellbraun changieren. Schaut man die zerklüftete Küste entlang, dann sind immer wieder kleine Fjorde und Höhlen auszumachen.
This is very, very typical of Gozo and some places in Malta.
Dieser Küstenabschnitt hier ist typisch für Gozo und auch für manche Gegenden auf Malta. Und dieses Zusammenspiel von Felsen, Meer und Vegetation hat auch viele Künstler angezogen, Dichter und Maler, vor allem aus England, zu dem wir ja eine ganze Weile gehörten. Ein Künstler, der häufig hierher kam, war Edward Lear. Er wurde in erster Linie für seine Nonsensreime und Limericks bekannt. Und er kam an diesen Teil der Küste zum Aquarellmalen.
Wenige Minuten später sind wir bei den ersten von insgesamt wohl hunderten Salt Pans angelangt. Kleine, teils natürliche oder künstlich angelegte Becken, in die früher Meereswasser geleitet wurde, das dann verdunstete.
This is the start of the salt pans.
Das hier ist quasi der Anfang der Salinen. Siehst du diesen Schacht, der hinunter bis zum Meer geht? Mit einfachen Pumpanlagen wurde das Meerwasser hinaufgeholt und von diesem Punkt aus fällt das Land über die nächsten 2 Kilometer ganz leicht ab. Das hier gesammelte Wasser konnte also durch Kanäle in die einzelnen Becken geleitet werden. Das Wasser konnte relativ schnell verdunsten und so wurde auf Gozo Salz gewonnen, lange bevor die Römer auf die Insel kamen. Zu Zeiten der Römer wurde dann Salz in solchen Mengen gewonnen, dass vieles in den Export ging. Schau mal, hier erstreckt sich ein ganzes Netzwerk aus diesen Salt Pans. Das sieht wirklich wunderschön aus.
Heute gäbe es nur noch 2 Familien, die Salz auf diese Weise gewinnen würden, sagt Stevie und deutet auf die unterschiedlich geformten Becken, die von oben wie ein vielzelliger Organismus wirken.
Das war unterwegs. Ich bin Tina Witte.
Wirtschaft Update.
Mit Christoph Kober. Der Handelskonflikt zwischen China und den USA spitzt sich weiter zu. Nun hat auch Peking seine Einfuhrzölle auf Produkte aus den USA erhöht auf 125%. Die Regelung soll ab morgen gelten. Auf weitere Zollerhöhungen aus Washington wolle man aber nicht reagieren, heißt es. Die USA hatten ihren Zollsatz auf chinesische Importe seit vergangener Woche um 125% angehoben, auf jetzt 145%, wie Präsident Trump gestern erklärt hat. Dennoch hoffe er auf eine Vereinbarung mit China, die beiden Seiten nütze, so Trump. Tech-Unternehmen wie Google oder Meta könnten demnächst gezwungen sein, deutlich mehr Steuern auf ihre Werbeeinnahmen in Europa zu zahlen. Genau diesen Plan verfolgt die EU-Kommission nach den Worten ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen. Falls ein angestrebter Handelsdeal mit den USA während der 90-tägigen Zollpause nicht zustande kommt. Ziel sei eine, Zitat, komplett ausgeglichene Vereinbarung, so von der Leyen in der Financial Times. Die EU-Kommissionspräsidentin hat ausgeschlossen, dass die EU ihre Vorgaben für Tech-Unternehmen und deren digitale Inhalte ändert. Diese Regeln hatte unter anderem US-Vizepräsident Vance als Eingriff in die Meinungsfreiheit kritisiert. Die dauerhaft schwierige Wirtschaftslage zwingt reihenweise Firmen hierzulande in die Pleite. Im März ist die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland erneut gestiegen. Und zwar um 5,7% gegenüber dem Vorjahresmonat, heißt es vom Statistischen Bundesamt. Immerhin blieb die Zuwachsrate damit erstmals seit Juni vergangenen Jahres wieder im einstelligen Bereich. Soweit das Wirtschaftsupdate mit Christoph Kober.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10, westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen Großkreuz und Leest gibt es Stau an der Baustelle, 30 Minuten Verzögerung. Und in Richtung Dreieckwerda staut es sich zwischen Potsdam Nord und Vöben ebenfalls an einer Baustelle. Hier plus 20 Minuten. A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Freiwald und Löbenau ebenfalls Stau an einer Baustelle. 45 Minuten plus. A20 Richtung Kreuz Uckermark. Die Auffahrt Prenzlau Ost ist wegen einer Tagesbaustelle gesperrt. Stadtverkehr Berlin. A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.40 Uhr mit Kerstin Reinsch. Der Zughersteller Stadler will sein Werk in Berlin doch nicht schließen. Man habe sich mit der IG Metall geeinigt, bestätigte der Chef von Stadler Deutschland Mikolcic im RBB 24 Inforadio. Er dankte der Belegschaft für ihren signifikanten Beitrag. Nur so habe das Werk in Berlin-Pankow erhalten werden können. Dort baut Stadler unter anderem neue Waggons für die Berliner U-Bahn.
Wir haben als Arbeitgeber erstmal eine Standortgarantie ausgesprochen bis 2032. Wir haben uns auch für eine Beschäftigungssicherung in einer ersten Phase bis März 29 ausgesprochen, was wir natürlich dann auch gefordert und auch am Ende des Tages zugesagt bekommen haben, eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich. Das ist schon etwas, was wir hier unseren Kolleginnen und Kollegen abfordern.
Der Chef von Stadler Deutschland, Jure Mikolcic. Die Grünen halten an ihrer Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD fest. Vor allem die Vereinbarungen für den Klimaschutz reicht nicht aus, betonte Grünen-Co-Chef Banaschak im RBB 24 Inforadio. So würden die Klimaziele nicht erreicht. Er forderte die Koalitionäre auch dazu auf, die Energiewende mit voller Kraft weiterzuführen. Zudem kritisierte er, dass Umwelt- und Naturschutz in den Plänen der neuen Regierung keine Rolle spielten. CDU-Vize Prien hat die Kritik der Grünen zurückgewiesen. Im RBB 24 Inforadio sagte sie, die Ziele der schwarz-roten Koalition seien realistischer und marktwirtschaftlicher als das so wörtlich Wolkenkuckucksheim der Ampelkoalition. Deutschland wird die Ukraine weiter militärisch unterstützen. Das hat Bundesverteidigungsminister Pistorius zu Beginn des Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel zugesagt. Sie besteht aus rund 40 Staaten. Den Vorsitz haben Deutschland und Großbritannien inne. Aus Brüssel Sabrina Fritz.
Verteidigungsminister Pistorius zählt weitere Luftabwehrsysteme, Artilleriemunition und Kampfpanzer auf. Für die nächsten Jahre sind dafür rund 11 Milliarden Euro vorgesehen. Aber auch andere Länder haben weitere Hilfen zugesagt, Norwegen und Großbritannien beispielsweise zusammen eine halbe Milliarde Euro. Die NATO-Ukraine-Kontaktgruppe traf sich früher auf der US-Base Ramstein in Rheinland-Pfalz. Inzwischen haben die Amerikaner nicht mehr die Leitung der Gruppe. Der amerikanische Verteidigungsminister Hegseth wird heute zugeschaltet. Die Europäer haben immer wieder betont, dass sie die Hilfe für die Ukraine erhöhen müssen, da die Leistungen der USA nicht verlässlich planbar sind.
Im Handelskonflikt mit den USA will China seine Zölle auf US-Importe erneut erhöhen. Laut Finanzministerium in Peking wird ab morgen auf amerikanische Waren ein Aufschlag von 125% fällig. Zuletzt lagen die Zölle bei 84%. Mit diesem Schritt reagiert China auf die Zollpolitik von US-Präsident Trump. Die Vereinigten Staaten erheben auf chinesische Importe inzwischen Abgaben von 145%. Für viele andere Staaten hat Trump einen Großteil der neuen Sonderzölle erstmal gestoppt. Auch die EU hat deshalb entschieden, geplante Gegenzölle auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA erstmal aufzuschieben. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Das zeigen Zahlen des Innenministeriums. Demnach wurden rund 6.800 Fälle erfasst, ein Plus von fast 70% gegenüber 2023. Über die Hälfte davon fallen in den Bereich Rechtsextremismus. Dabei handelt es sich meistens um Propagandadelikte, wie etwa das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole. Aber auch im Bereich des Linksextremismus gab es einen starken Anstieg. Innenministerin Lange führt die Entwicklung vor allem auf eine zunehmende Polarisierung in der Bevölkerung in Zusammenhang mit den jüngsten Wahlen zurück. In Berlin-Moabit hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, in dessen Wagen eine leblose Frau lag. Nach Angaben der Ermittler ist der 49-Jährige gestern am späten Abend einer Streife aufgefallen, weil er besonders langsam gefahren ist. Als die Polizisten den Mann kontrollieren wollten, entdeckten sie die Frau im Wagen. Trotz Wiederbelebungsversuchen ist die 57-Jährige später im Krankenhaus gestorben. Die Hintergründe sind unklar. Der Autofahrer wurde festgenommen, er soll alkoholisiert gewesen sein. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Viele Wolken und auch ein wenig Sonne bei 13 bis 16 Grad. Später sind kurze Schauer möglich. Es weht ein starkböiger Nordwestwind. Aktuell in Berlin-Wannsee 10 und in Köpenick 11 Grad. In Ruhland 7 und in Neuruppin 11 Grad. Morgen erst stark bewölkt, später von Westen freundlicher mit Sonne bei 17 bis 20 Grad. Die Zeit 11.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Auschwart. Guten Tag. Es hat gedauert, aber jetzt steht der Koalitionsvertrag von Union und SPD. Im Wahlkampf haben CDU, CSU ja damit geworben, Projekte der Ampelregierung rückgängig zu machen, wenn sie denn regieren sollten. Auf der Streichliste Bürgergeld, Heizungsgesetz und die Cannabis-Legalisierung. Doch was hat die Union am Ende in den Koalitionsvertrag reinverhandelt? Unsere Hauptstadtkorrespondentin Katja Strippel hat sich das angeschaut.
Seit Mittwoch kann man schwarz auf weiß nachlesen, welche Gesetze der Ampel die schwarz-rote Koalition tatsächlich rückgängig machen will. Der wohl künftige Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hatte die enttäuschten Reaktionen von Wählerinnen und Wählern offenbar schon eingepreist, als er bei der Pressekonferenz mit seinen neuen Regierungspartnern sagte:
Wenn Sie den Text lesen, werden Sie vieles von dem, was Sie vermutet haben, nicht finden und vieles, was Sie nicht vermutet haben, finden.
Einige Wahlkampfschlager der Union sind entweder gar nicht oder nur noch in abgeschwächter Form dabei. CDU und CSU hatten ja beispielsweise angekündigt, die umstrittene Teillegalisierung von Cannabis wieder zurückzunehmen. Aber im Koalitionsvertrag wird nur eine Evaluierung des Gesetzes im kommenden Herbst angekündigt. CSU-Chef Söder:
Cannabis sind wir sehr gespannt, setzen auf eine ergebnisoffene Prüfung. Die zuständigen Ministerien sind alle bei der Union.
Anders sieht das beim Bürgergeld aus. Da wird eine SPD-Ministerin oder ein SPD-Minister dafür zuständig sein. Die Leistung, von der CDU-Chef Merz im Wahlkampf noch gesagt hatte, sie gehöre in die Mottenkiste der Sozialpolitik, zu einer Grundsicherung umzubauen. Wer ab April als Kriegsflüchtling aus der Ukraine nach Deutschland kommt, der soll aus dem Kreis der Empfänger ausgeschlossen werden. Stattdessen sollen diese Menschen Leistungen für Asylbewerber beziehen können, die niedriger sind. Auch beim größten Aufreger der letzten Legislaturperiode, dem Heizungsgesetz, schafft die neue Koalition Fakten. Es soll tatsächlich gestrichen und durch ein neues Gebäudeenergiegesetz ersetzt werden. Union und SPD stellen im Koalitionsvertrag allerdings klar, dass sie die Sanierungs- und Heizungsförderung fortsetzen wollen. Aber die gesetzlichen Vorgaben dafür sollen technologieoffener, flexibler und einfacher werden. Bei der im Wahlkampf versprochenen Renaissance der Atomkraft kann die CSU nicht liefern. Die Worte Kern oder Atomkraft tauchen kein einziges Mal im Koalitionsvertrag auf. Da steht lediglich, dass die Fusionsforschung stärker gefördert werden soll. Und wörtlich, der erste Fusionsreaktor der Welt soll in Deutschland stehen. Noch in diesem Jahr wollen Union und SPD eine Kommission einsetzen, die Vorschläge zu einer Reform des Wahlrechts machen soll. SPD-Chef Klingbeil sagte am Mittwoch bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags, alle hätten Kompromisse machen müssen und sich von liebgewordenen Projekten verabschieden müssen.
Das musste die Union tun, das musste die SPD tun. Und wir waren uns klar, wir werden uns künftig nicht alles leisten können. Wir müssen priorisieren.
Vieles im neuen Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPD unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. Und genau da setzt die Kritik von einem Mitglied der alten Ampelparteien an. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge warnt:
Wo CDU und SPD jetzt anfangen mit Blick auf die Finanzen, ist genau der Fehler, den die Ampel in ihrer Regierungsbildung auch gemacht hat. Und wenn man das addiert, was da jetzt schon an Steuersenkungen geplant ist, dann geht die Rechnung jetzt schon hinten und vorne nicht auf.
Sagt die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag Katharina Dröge im Beitrag von Hauptstadtkorrespondentin Katja Strippel. Der Entwurf für den Koalitionsvertrag liegt also auf dem Tisch und die Reaktionen darauf fallen ganz unterschiedlich aus. Da gibt es Zustimmung, etwa von Seiten der Wirtschaft. Andere setzen dagegen ein Fragezeichen dahinter und sie kritisieren, vieles von den rund 150 Seiten sei am Ende nur vage und allgemein formuliert. Uwe Jun ist Politikwissenschaftler an der Uni Trier. Heute früh war er bei meiner Kollegin Dörte Naht im Interview und sie hat ihn auf diese Kritik angesprochen.
Was wir sehen, ist ein typischer Koalitionsvertrag, wie wir ihn aus der Vergangenheit auch schon kennen, wie wir ihn auch aus der Koalitionsbildung von SPD und CDU/CSU aus der jüngeren Vergangenheit kennen. Viele Kompromisse sind hier vereinbart worden, die dann in der Zukunft umgesetzt werden müssen. Das heißt, die Bundesregierung hat sich so eine Art Rahmenprogramm gegeben, wie es in Koalitionsverträgen auch üblich ist, an dem man sich orientiert, aber der dann eben oder das Programm dient dann dazu, dass es Themen festsetzt, die dann die Bundesregierung weiter näher bearbeiten muss.
Ja, die Grünen und auch Sozialverbände kritisieren, es gebe zu wenig Generationengerechtigkeit. Da geht es dann auch um die Rente. Das Rentenniveau wird erstmal nicht angefasst. Die Finanzierung dann in eine Arbeitsgruppe verlegt. Das ist ja ein komplexes Feld, auf dem schon lange über die richtigen Prioritäten gestritten wird. Also dann könnte man ja auch sagen, es ist legitim, solche komplexen Fragen jetzt nicht innerhalb weniger Tage im Koalitionsvertrag lösen zu wollen, oder?
Ja, in der Tat kann man sagen, dass die großen Sozialreformen fehlen. Das Anpacken der sozialpolitischen Schwierigkeiten, wie diese finanziert werden können auf Dauer. Und da ist die Rente ein sehr wichtiges Thema. Da hat man sogar zusätzliche Aufgaben jetzt reingeschrieben mit einer Vergrößerung der Mütterrente, der sogenannten. Aber auch Gesundheit und Pflege sind nicht abschließend gelöst. Eine Sozialstaatsreform ist notwendig, dass man jetzt weiter daran arbeitet, sich daran setzt, wie dieses gelingt. Das ist klar, das kann man in einem Koalitionsvertrag nicht erwarten, dass ein solches umfassendes Programm darin steht. Vielleicht hätte sich der eine oder andere mehr Hinweise gewünscht, vielleicht hätte der eine oder andere sich Veränderungen, was die Rente betrifft, gewünscht. Das muss jetzt die neue Bundesregierung zeigen, ob sie das denn tatsächlich möchte.
Einiges ist ja vielleicht auch das, was man im Marketing eine Produktenttäuschung nennen kann. Da wird dann eben nicht eingehalten, was im Wahlkampf versprochen wurde. Also das sagen jetzt vor allem Unionsvertreter, das ist eben Wahlkampf. Ist das so oder war die Union da mit ihrer Migrationswende und der Wirtschaftswende, die sie versprochen hat, vielleicht auch einfach ein bisschen zu vollmundig?
Naja, ein Politikwechsel hat Friedrich Merz versprochen, aber er ging halt dann davon aus, dass die Union halt noch stärker werden würde. Es ist doch klar, dass wenn die Union dann mit der stärksten Regierungspartei, also der führenden Regierungspartei, eine Koalition bilden muss, die ja sicherlich auch von ihren Inhalten überzeugt war, dass dann nur ein gradueller Wechsel überhaupt möglich ist. Und genau den sehen wir jetzt. Es ist natürlich der SPD gelungen, vieles von dem, was sie bisher an Politik betrieben hat, auch weiter in diesen Koalitionsvertrag reinzuschreiben.
Da ist auch viel von Wollen die Rede in dem Vertrag. Sie haben ja schon gesagt, es ist eher ein Rahmenprogramm. Es ist auch alles unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. Manches soll auch nur geprüft werden. Dass es da so wenig eindeutige Selbstverpflichtungen gibt, ist das vielleicht auch ein bisschen der Bauchlandung der Ampelkoalition geschuldet?
Ja, ich denke, wesentlich ist es dem geschuldet, dass man halt die Kompromisse zwischen CDU, CSU auf der einen Seite und SPD auf der anderen Seite finden musste. Und man darf nicht vergessen, die beiden oder drei Parteien kommen aus unterschiedlichen Richtungen, müssen jetzt einen gemeinsamen Weg gehen. Und dass man dann in einigen Stellen vage bleibt, das ist klar, weil man eben dann diese Kompromisse im politischen Alltag dann noch weiter festigen muss. Und das ist jetzt auch das Wesentliche für diese Koalition. Man sagt ja, das Vertrauen sei hergestellt. Man kann jetzt diese Kompromisse möglicherweise festigen. Das eine oder andere ist dann schon festgelegt und das andere müssen dann die Regierenden in den nächsten Jahren entsprechend weiter konkretisieren und weiter klar bestimmen.
Also wichtig ist auf dem Platz, so kann man es zusammenfassen.
Ja, man kann sagen, dass an vielen Stellen eben jetzt die Regierenden gefragt sind. Die Erleichterungen insbesondere für die Bürger, die sind sehr wichtig. Bei Energiepreisen hat man das schon so vorgesehen. Bei vielen anderen Stellen, etwa was Steuern betrifft, müssen wir wohl bis 2027 warten. Da heißt es in der Hälfte der Legislaturperiode. Ja, also es ist einiges festgelegt, aber bei vielen anderen wiederum werden CDU, CSU und SPD noch Festlegungen treffen müssen. Das ist auch so in der Eile der Zeit, in der der Koalitionsvertrag Koalitionsvertrag, der am Ende zustande kommen muss, in der Detailarbeit nicht zu erwarten.
Sagt Uwe Juhn, Politikwissenschaftler an der Uni Trier, über den Koalitionsvertrag von Union und SPD, wie er jetzt vorliegt.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Bauch, Beine, Po war 2024 ein Riesensommerhit, brachte der Sängerin Shirin David aber auch mächtig Kritik ein. Ist das nun Bodyshaming oder kluge Ironie? Die Deutung überlässt die erfolgreichste Rapperin Deutschlands lieber anderen. Heute feiert sie ihren 30. Geburtstag und zwar auf der Bühne in der Arena in Leipzig. Sie ist gerade auf Tour. Anlass genug für Kulturreporterin Merle Weißer, die umstrittene Künstlerin nochmal vorzustellen.
Shirin David will vor allem eins: provozieren und die dadurch entstehenden Shitstorms für sich nutzen.
Wie handelt man einen Shitstorm? Shake it off wie der Taylor Swift Song.
Yeah. Mit dem fuchsbraunen Echtpelzmantel vor einer blinkenden McDonald's-Filiale zu posieren oder als selbsternannte Feministin in ihrem Song Bauch, Beine, Po dünne Körperform zu propagieren.
Du willst ein Body? Dann musst du pushen. Bist du ein Hardy? Werden sie krumm. Geh ins Gym, werde skinny.
Shitstorms sammelt Shirin David wie Nummer 1 Hits. Mit mehr als 2,3 Millionen verkauften Tonträgern und 7 Nummer 1 Singles ist sie die erfolgreichste Rapperin Deutschlands. Und dabei hat alles abseits der Rapmusik angefangen. Aufgewachsen in Hamburg-Barmbek hat sie nach eigenen Angaben als Kinderdarstellerin bei der Produktion der Hamburger Staatsoper mitgewirkt. Mit 18 Jahren eröffnete die Hamburgerin dann ihren eigenen YouTube-Kanal. Trotz typischer YouTube-Formate wie Challenges oder Beauty-Tutorials sticht Shirin heraus. Sie zieht sich freizügiger an, spricht selbstbewusst über ihr geschminktes Äußeres. Es hagelt schon damals ordentlich Kritik, die sie auch in ihren Videos thematisiert und darauf reagiert.
Es gibt Videos, wo sehr viel negative Kritik drinsteht, weil ich freizügiger angezogen bin, als andere es gewöhnt sind.
2019 erreicht sie mit ihrem Debütalbum Super Size Platz 1 der deutschen Albumcharts. Das schafft David als erste deutsche Hip-Hop-Musikerin. Mit ihrem zweiten Album 2021, Bitches brauchen Rap, werden der Sound härter und die Texte kritischer. David prangert Sexismus in der Gesellschaft an.
Von bei Gott ist sie sexy hin zu Baller, sie ist ne Schnappe. Die deklarieren ein Mini-Rock zu maximaler Schande. Doch ne Frau mit Grips im Kopf wird abgetan zu ner Emanze.
Auf ihrem gerade erst erschienenen Album Schlau aber blond wird es dann wieder poppiger. Und auch der Text ändert sich. Shirin propagiert in ihren Songs klassische Schönheitsideale. Dünne Taille und lange Beine. Auf Social Media erntet Shirin mächtig Kritik. Sie sei das perfekte Beispiel für Doppelmoral, wo sie doch immer wieder ihre Rolle als Feministin betone.
Ein neues Zeitalter der Essstörung bricht an. Man kann es schon sehen,
kommentiert ein User. Ein anderer schreibt,
eine Frau, die offensichtlich heftiger operiert ist als Madonna und Cher gemeinsam, erklärt also der heutigen weiblichen Jugend, wie sie schön wird und voller Selbstbewusstsein durchs Leben geht.
Shirin selbst sagt, sie wolle kein Vorbild sein.
Es ist ganz simpel, einfach ich liebe Selbstdarstellung, mehr ist es einfach nicht und das finde ich ganz toll und das ist mein Hobby.
Bodyshaming oder kluge Ironie, so müsste man wohl selbst entscheiden, wie man ihre Texte interpretiert. Ob das bei einer Zielgruppe von 15- bis 18-Jährigen so funktioniert, bleibt dahingestellt. Die Fans bei ihrem Konzert in Hannover verstehen die Kritik nicht.
Sie ist ganz transparent und sagt, ja, an mir ist was gemacht, aber in keinem Punkt, wo sie sagt, dass jeder machen sollte.
Auf ihrer zweiten Tour jedenfalls bleibt der Hype aus. Keins ihrer Konzerte ist ausverkauft. Ob es an der neuen musikalischen Richtung ihres neuen Albums oder an Shirins Aussagen liegt, bleibt offen.
Das Phänomen Shirin David. Am 24. April ist sie in der Uber Arena in Berlin zu erleben. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Heute eher viel Wolken, später auch ein bisschen Regen möglich. Dazu weht stark böiger Nordwestwind und eher wenig Sonne. Die Höchstwerte 13 bis 16 Grad. Im Moment haben wir zwischen 7 und 11 Grad. Wie sieht's morgen aus? Stark bewölkt, später dann von Westen her ein bisschen freundlicher mit Sonne. Und es wird noch wärmer, 17 bis 20 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Kerstin Reinsch.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen Großkreuz und Lees gibt es Stau an der Baustelle. Sie brauchen aktuell 45 Minuten länger. Und in Richtung Dreieckwerder staut es sich zwischen Potsdam Nord und Vöben an einer Baustelle. Hier plus 30 Minuten. A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Freiwalde und Lübbenau gibt es ebenfalls Stau an einer Baustelle, 45 Minuten Verzögerung. A20 Richtung Kreuz Uckermark. Die Auffahrt Prenzlauer Ost ist wegen einer Tagesbaustelle gesperrt. Stadtverkehr Berlin, 100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen im Bereich über den Messedamm umfahren. A113 in Richtung Dresden. In Höhe Stubenrauchstraße ist auf der linken Spur ein Fahrzeug liegen geblieben. Ein Hinweis zur S-Bahn. Die S5 entfällt bis zum 25. April zwischen Strausberg und Strausberg Nord. Und die Linien S41, 42 und 46 sind zwischen Halensee und Westend unterbrochen, voraussichtlich bis Ende des Monats.
12 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie im Studio Stefan Auswart, guten Tag. Das Werk in Berlin-Pankow bleibt gute Nachricht, nachdem es zunächst Sorgen um den Stadler-Standort gab. Gewerkschaft und Arbeitgeber haben sich aber einigen können. Die Nachrichten mit Kerstin Reitsch.
Die Zukunft des Zugherstellers Stadler in Berlin ist bis 2032 gesichert. Man habe sich auf einen Tarifvertrag mit der IG Metall geeinigt, bestätigte der Chef von Stadler Deutschland, Mikolcic, im RBB 24 Inforadio. Er dankte der Belegschaft für ihren signifikanten Beitrag. Um das Werk in Berlin-Pankow zu erhalten, müssen die Beschäftigten künftig mehr arbeiten. Ihre Wochenarbeitszeit erhöht sich vorläufig von 38 auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich. Zudem verzichten sie auf Urlaubsgeld. Ende Februar hat der Stadler mit der Schließung von Standorten gedroht. Im Berliner Werk arbeiten rund 2000 Menschen. Sie bauen unter anderem neue Waggons für die Berliner U-Bahn. Die Grünen haben ihre Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD bekräftigt. Co-Chef Banaschak sagte im RBB 24 Inforadio, das künftige schwarz-rote Bündnis habe auf keine der drängenden Fragen der Zeit eine Antwort. Tobias Mück, RBB 24.
Banaschak hat vor allem die Vereinbarungen zum Klimaschutz hervorgehoben. Die reichten nicht aus. Er forderte die neue Bundesregierung dazu auf, nachzubessern. So sollte die Energiewende, so wörtlich, mit Karacho vorangetrieben werden, etwa durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze. Dagegen hat die stellvertretende CDU-Chefin Prien im RBB 24 Inforadio die Kritik der Grünen zurückgewiesen. Auch die neue Bundesregierung bekenne sich zu den Klimazielen. Union und SPD hätten sich aber für einen Ansatz entschieden, der realistischer, marktwirtschaftlicher und auch internationaler sei.
Im Handelskonflikt mit den USA will China seine Zölle auf US-Importe erneut erhöhen. Laut Finanzministerium in Peking wird ab morgen auf amerikanische Waren ein Aufschlag von 125% fällig. Zuletzt lagen die Zölle bei 84%. Mit dem Schritt reagiert China auf die Zollpolitik von US-Präsident Trump. Die Vereinigten Staaten erheben auf chinesische Importe inzwischen Abgaben von 145%. Für viele andere Staaten hat Trump einen Großteil der neuen Sonderzölle erstmal gestoppt. Auch die EU hat deshalb entschieden, geplante Gegenzölle auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA erstmal aufzuschieben. Ein neues Online-Portal soll die Menschen in Deutschland besser auf Extremwetterereignisse vorbereiten.